ja, folks.
Hello everyone.
Es ist Sonntag, der 24. Mai 2009 und hier ist die 15. Ausgabe der Maus News. Mein Name ist Marcel De Neidels und heute habe ich für euch wieder einiges in der Sendung. Und zwar sind dies die News der vergangenen 4 Wochen, neu in der Sendung Walt Disney World für Anfänger, Tim berichtet live aus dem Disneyland Paris über Mickeys Magical Party und dessen positiven als auch negativen Eindrücke, Film- und DVD-Reviews mit und von Tim zu den Filmen Beverly Hills Chihuahua, Bedtime Stories und High School Musical 3. Ich nehme euch mit in der Reihe 5 Minuten auf dem Weg nach Orlando und lasse euch an den Reisevorbereitungen für unseren Walt Disney World Trip im Oktober diesen Jahres teilhaben. Nur für Sabine gibt es in dieser Sendung Musik, und zwar den Sabine Maus News Mix der Musik zur Attraktion Pirates of the Caribbean. Es folgen die Ausblicke auf die nächsten Sendungen und wieder Wissenswertes in der Kategorie Übrigens wusstet ihr schon. Bevor wir starten, möchte ich aber an dieser Stelle wie immer auf unsere Kontaktdaten hinweisen. Bitte besucht unsere Webseite, auf der ihr die jeweiligen Shownotes finden könnt, und zwar jetzt auch mit den genauen Zeitangaben zu den einzelnen Abschnitten der Sendung zur besseren Navigation unter www.mausnews.net. Sendet uns eure E-Mails mit Kritik, Anregungen oder Fragen an info@mausnews.net oder nutzt unsere Voicemail zum Ortstarif unter 02565 968 9900. Auf unserer Webseite findet ihr des Weiteren Links zu unserem Fotoalbum auf Flickr und zu unserem Twitter-Account. Und damit beginnt der heutige Ausflug in die Welt von Walt Disney, wie immer, mit den News. Die Disney-Themenpark-exklusiven Merchandise-Artikel sind nicht mehr länger nur noch Disney-Themenpark-exklusiv. Denn man kann sie jetzt auch ganz normal über das Internet über www.disneystore.com bestellen. Unter anderem handelt es sich um Mickey Maus-Ohren, um Character-Autograph-Bücher, Fotoalben, Spielzeug, wie unter anderem das Monorail-Set und dessen Zubehör, Schneekugeln, die Big Fix und vieles, vieles mehr. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Die Walt Disney Company hat für das 2. Quartal ein Minus von 46% beim Umsatz zu vermelden. Dieser Rückgang ist insbesondere dem schlechten Geschäft im Kinobereich und dem allgemeinen Zustand der Wirtschaft zuzuschreiben. Das Disneyland Paris ist endlich in 3D zu sehen. Bereits vor einiger Zeit angekündigt, sollte es im März schon soweit sein. Es hat sich jetzt doch ein bisschen verzögert, aber jetzt ist es seit dem 22. Mai soweit. Das Disneyland Paris kann komplett bei Google Earth in 3D bewundert werden. Also, wer es noch nicht hat, Google Earth 3D runterladen und ab nach Paris reisen. Viel Spaß! Europas größter Themenpark, also das Disneyland Resort Paris, berichtet in der ersten Hälfte des Wirtschaftsjahres 2009 über einen Verlust. Dies soll insbesondere durch die zurückgehenden Besucherzahlen von spanischen und britischen Besuchern verursacht sein. Der Nettoverlust in den ersten 6 Monaten, die am 31. März diesen Jahres endeten, betrug 71,9 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr waren es nur 37,5 Millionen Euro. Der Umsatz insgesamt ist um 7,3% auf 558,8 Millionen Euro zurückgegangen. Ursache für den Rückgang der spanischen und britischen Besuchern sollen vor allem auch die Arbeitslosenzahlen in Spanien sein. Und bei den Briten ist ganz klar der Verfall des britischen Pfundes dafür verantwortlich. Hingegen sind Besucher aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden wieder vermehrt im Park zu finden, die allerdings insgesamt nur kürzer im Park bleiben und dadurch insgesamt den Umsatz nicht ankurbeln, wie es Spanier oder auch die Briten getan haben. Die Anzahl der Besucher hingegen ist insgesamt auf einem Rekordhoch. In diesem halben Jahr sahen 7,1 Millionen Besucher die Parks. Der Umsatz in den Resorts ist um 4% auf 553,9 Millionen Euro im ersten Halbjahr gefallen. Die Auslastung der Hotels ist um 2,7% gesunken. Demgegenüber steht auch noch die Aussage, dass die Marketingausgaben um 6,1% auf 64,4 Millionen Euro gestiegen sind. Wobei ich mich frage, wo sind diese 64,4 Millionen Euro gelandet? Ich glaube nicht, dass wir hier in Deutschland sehr viel davon gesehen haben. Weiteres zum Disneyland Paris in dieser Sendung gibt es im Special von Tim zu seinem Besuch Anfang des Monats dort. Und damit gleich weiter ins Walt Disney World Resort. Das Walt Disney World Resort und hier im Besonderen einige Restaurants werden es sich wieder einmal erlauben, vom 24. Mai bis zum 12. Juli die Preise für die Sommersaison zu erhöhen. Dies gilt insbesondere für Buffets und für Character Meals. Die betroffenen Restaurants sind unter anderem das 1900 Park Fair, Arkashus, Biergarten, Boma, Cape May, Chef Mickey, Cinderella's Royal Table, Crystal Palace, Garden Grill, Hollywood & Wine, Liberty Tree & Tavern, Ohana Trails End und Tusker House. Die Daten für Mickey's Not-So-Scary Halloween Party im Magic Kingdom sind nun letztlich final veröffentlicht. Die Daten waren schon mal rausgegeben, haben sich aber immer ein wenig verändert. Jetzt sind die offiziellen Zahlen und Daten bestätigt und sollen sich auch so nicht mehr ändern. Einen Link zu den Daten findet ihr in unseren Shownotes. Die Liste der Attraktionen, die im Magic Kingdom während der Extra Magic Hours am Morgen geöffnet hat, hat sich mit Wirkung vom 23. April geändert. Die neue Liste der Attraktionen ist jetzt Big Thunder Mountain Railroad, Cinderella's Golden Carousel, Dumbo the Flying Elephant, Haunted Mansion It's a Small World, Mad Tea Party, The Many Adventures of Winnie the Pooh, Mickey's PhilharMagic, Peter Pan's Flight, Snow White's Scary Adventures und Splash Mountain. Das bedeutet, dass Buzz Lightyear, Space Mountain, Stitch's Great Escape und die Tomorrowland Indy Speedway nicht länger an den Extra Magic Hours am Morgen teilnehmen. Dafür sind aber Big Thunder Mountain, das Haunted Mansion, die Mad Tea Party, Snow White's Scary Adventure und Splash Mountain hinzugefügt worden. Ich denke, ein guter und schöner Ersatz, mit dem wir alle prima leben können. In Epcot hat eine neue Attraktion geöffnet, und zwar das Piggy Bank Adventure. Am 19. Mai war es soweit. Eine interaktive Erfahrung, die aus einer Reihe verschiedener Spiele besteht und den Gästen zeigt, wie man bestimmte Ziele erreicht, mit Geld umzugehen, zu sparen und bedacht auszugeben, der Inflation aus dem Weg geht und Investitionen clever anstellt. Es ist insbesondere für Kinder im Alter zwischen 8 und 13 Jahren gedacht, auf 3.500 Quadratmetern erstreckt und im Bereich Innovations West zu finden. Insgesamt sicher nichts Weltbewegendes, aber insbesondere für Kinder, die der englischen Sprache sehr gut mächtig sind, eine ganz interessante Geschichte, die wie immer und eigentlich alles, was in Epcot zu finden ist, einen sehr lehrreichen Charakter hat. Für das Food and Wine Festival, das zwischen dem 25. September und dem 8. November diesen Jahres in Epcot stattfindet, das bereits zum 14. Mal, ist eine Pressemitteilung von Disney herausgegeben worden. Hier werden unter anderem die Preise für die einzelnen Gerichte mitgeteilt, die Namen der Akteure, die man hier bei verschiedenen Konzerten erleben kann, sind mitgeteilt worden. Hier hätten wir zum Beispiel unter anderem Richard Marx, Better Than Ezra, Vanessa Carlton, John Waite und Billy Ocean, Starship, En Vogue, Sister Hazel, Cool and the Gang und Sister Sledge. Sowie viele andere mehr, wie zum Beispiel noch Los Lobos. Also, wer da ist zu der Zeit, ruhig mal vorbeischauen. Wir werden euch über dieses Festival sicherlich auch nochmal in einer der kommenden Sendungen ausführlicher mit Details berichten, was sich genau dahinter verbirgt. Also hört weiter rein. Der offizielle Disney Fanclub D23 hat erstmals für ein Special Event im Walt Disney World Resort geladen. Und zwar geht es um ein Flowers and Fireworks Event, das in Epcot stattfindet am 31. Mai. Der Eintritt hierfür ist für alle Inhaber bzw. Mitglieder dieses D23 Clubs frei. Natürlich müssen sie aber noch ihre normale Eintrittskarte für Epcot haben. Aus einer besonderen VIP-Location hat man hier die Möglichkeit, Reflections of Earth zu schauen. Es gibt Kaffee und ja, Kuchen, Desserts dazu. Wie gesagt, das Ganze ist für Mitglieder von D23 kostenlos. Lediglich der Parkeintritt muss gezahlt werden. Man konnte sich hierfür online registrieren und die Karten bekommen. Und erwartungsgemäß waren diese Karten aber auch innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit vergriffen. In Disney's Hollywood Studios gibt es nun für die American Idol Experience besondere Pakete. Da gibt es zum Beispiel das Ultimate Fan Experience Paket. Für $49 pro Person kann man hier ein American Idol Experience Merchandise Pack bekommen, in dem unter anderem ein T-Shirt enthalten sind, ein ID-Badge, eine American Idol Experience Statue und man hat die Möglichkeit, an einem reservierten oder auf einem reservierten Platz während der Show zu sitzen. Ob das $49 wirklich wert ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Ein weiteres Paket, das Ultimate Backstage Experience Paket, kostet dann gleich $98, beinhaltet alles das, was das normale Paket auch schon beinhaltete und bietet zusätzlich noch eine Behind-the-Scenes-Tour der American Idol Experience Attraktion. Diese Touren werden nur dienstags und samstags um 13.30 Uhr angeboten. Die Vorabreservierung ist erforderlich und wird empfohlen. Um allerdings eines dieser Pakete kaufen zu können, muss man auch ein Walt Disney World Vacation Package gekauft haben. In Disneys Hollywood Studios kann man aktuell die Charaktere aus dem neuen Pixar Animation Film abtreffen. Am 22. Mai, also vorgestern, hat das Star Wars Weekend 2009 in Disneys Hollywood Studios begonnen. Jeden Freitag, Samstag und Sonntag vom 22. Mai bis zum 14. Juni steht alles unter dem Star Wars Stern. Ein Jedi-Training, Paraden und vieles, vieles mehr steht auf dem Programm. Unter anderem kann man hier auch Stars und Sternchen aus den Filmen treffen, zum Beispiel Ray Park, der die Rolle von Darth Maul gespielt hat, Warwick Davis, Wicket the Ewok, James Arnold Taylor, die Stimme von Obi-Wan in Star Wars The Clone Wars und noch einige mehr. Im Downtown Disney Bereich hat der Virgin Megastore am 12. Mai endgültig geschlossen. Es wird gemunkelt, dass hier ein IMAX-Kino einziehen soll. Im Contemporary Resort hat am 17. April ein neuer Laden aufgemacht, namens Fantasia Market. Hier gibt es Bier, Wein, Liquor, Zigarren und Zigaretten zu kaufen und auch die Lieferung aufs Zimmer ist kein Problem. Die Wasserparks kommen mit weniger erfreulichen Nachrichten auf uns zu, denn sie haben ihre Preise erhoben. Von vormals $40 für Erwachsene kosten sie jetzt $45. Die Preise für Kinder sind von $34 auf $39 gestiegen. Das Ganze gilt seit dem 17. Mai und wie immer ist die Steuer noch hinzuzurechnen. In Disneys California Adventure auf der anderen Seite der US-Küste hat Mickeys Fun Wheel wieder eröffnet. Dies ist Teil der 1 Milliarden Dollar teuren Renovierung bzw. Erweiterung des Disneys California Adventure Parks. Unter anderem werden wir hier noch ein Cars Land sehen, die Ariel-Attraktion wird gebaut und es passiert noch einiges mehr. Ein Besuch in Zukunft scheint sich auf jeden Fall zu lohnen. Auch im Tokyo Disney Resort wird gebaut. Hier noch einmal die Termine für die neuen Attraktionen. Im Tokyo Disneyland wird im Jahre 2011 Mickey's PhilharMagic öffnen für 60,5 Millionen Dollar. Cinderella's Walkthrough im Schloss wird ebenfalls im Jahre 2011 öffnen. Die Kosten hierfür betragen 20,2 Millionen Dollar. Im Tokyo Disney Sea wird Turtle Talk with Crush hinzugefügt, dies bereits im Oktober diesen Jahres. Die Kosten 13,1 Millionen Dollar. Und Toy Story Midway Mania folgt im Jahre 2012 und kostet unglaubliche 115,9 Millionen Dollar. Auch aus dem Bereich des Disney Vacation Clubs gibt es ein paar kleine News. Und zwar im Vero Beach Resort wird jeweils montags, startend am Memorial Day, dem 25. Mai, bis zum Labor Day am 7. September 2009, ein Character Meal angeboten. Hier kann man dann mit Pirate Donald, Pirate Goofy und anderen piratenähnlichen Charakteren speisen. Guten Appetit! Für News aus dem Bereich Film und DVD einmal kurz rüber zu Tim.
Hier die aktuellen News aus der großen weiten Welt der Disney-Filme. Dwayne The Rock Johnson scheint bei Disney gerade recht dick unter Vertrag zu sein, denn der Ex-Wrestler ist gleich zweimal bei uns in den News vertreten. Zum einen ist bekannt geworden, dass der Schauspieler die Hauptrolle in dem Film Captain Nemo, dem Prequel von 20.000 Meilen unter dem Meer des Regisseurs McGee, spielen wird. Sprich, er spielt in diesem Film die Rolle des Kapitän Nemo. Der Film befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase. Drehbeginn ist noch dieses Jahr in Australien und laut Production Weekly soll der Film auch in diesem Jahr noch fertiggestellt werden. Wie passend oder unpassend die Besetzung des Schauspielers für die Rolle ist, sollte jeder selbst beurteilen. Jeder hat seine eigene Meinung über ihn. Die einen mögen ihn, die einen hassen ihn. Lassen wir uns also überraschen, wie er die Rolle spielt. Zweiter Film, der sich derzeit in der Drehbuchphase befindet, ist Tomorrowland The Movie. Der Film zum gleichnamigen Themenland der Disney-Parks spielt 350 Jahre in der Zukunft, wo alles großartig und perfekt ist. Bis zum Zeitpunkt, wo ein Testpilot aus der Vergangenheit in eben diese Zukunft katapultiert wird und alle denken, er sei geschickt worden, um die perfekte Welt zu zerstören. Auch in diesem Film soll Dwayne The Rock Johnson mit von der Partie sein, welches dann ja schon die vierte Produktion für Disney ist. Erste Infos zur Blu-ray und DVD-Veröffentlichung von Schneewittchen. Der Film erscheint in den USA gleich in 5 Versionen, die sich in unterschiedlichen Beigaben und natürlich im Preis voneinander unterscheiden. Zum einen wird es eine Blu-ray-DVD-Edition sowie eine DVD-Only-Edition für jeden 39 US-Dollar geben. Ein Collectors-Book-Set für 59 US-Dollar, ein Dwarf-Plush-Set für 79 US-Dollar, also mit einem Plüschzwerg, wie damals die DVD-Veröffentlichung hierzulande auch. Und zu guter Letzt das Limited Edition Collector-Set für 249 US-Dollar. Was man für diesen kostengünstigen Kurs bekommt, ist bis dato allerdings noch nicht bekannt. Außerdem steht fest, dass die Blu-ray mit DVD bereits am 6.10. in den Handel kommt, die DVD erst am 24.11. Von Seiten Disney will man der Blu-ray so ein wenig mehr Exklusivität verschaffen. Ob dies bei uns genauso gehandhabt wird, ist nicht bekannt, ebenso wenig wie die Anzahl der Versionen, die hier erscheinen. Während der Filmfestspiele in Cannes waren Regisseur Robert Zemeckis, Jim Carrey und viele Schauspieler des Disney-Weihnachtsfilms A Christmas Carol anwesend, um diesen dem Publikum vorzustellen und ein wenig an der PR-Schraube zu drehen. Der CGI-Film, der mittels Motion-Capturing-Verfahren gedreht wurde, wird Ende November in 3D in die Kinos kommen und scheint qualitativ von höchstem technischen Niveau zu sein. Ich konnte in der vergangenen Woche ein paar Szenen aus dem Film sehen und war begeistert. Hoffen wir, dass der ganze Film die gleiche Qualität aufweist. Aber mit Jim Carrey und Robert Zemeckis an Bord kann sicherlich nicht viel schief gehen. Musik. Es geht weiter mit den Walt Disney Treasures. Disney kündigte jüngst die 9. Wave, oder wie wir es hierzulande nennen würden, Staffel an. Allerdings fällt diese nicht so bombastisch aus wie die Jahre davor. Dieses Mal erscheinen zwei Tints mit jeweils der ersten und zweiten Staffel der Serie Zorro, welche immer 39 Episoden in ihrem originalen Schwarz-Weiß-Format enthalten, zwei einstündige Specials sowie das übliche Zertifikat, Bonusmaterial, Lithografie und einen Zorro-Pin. Der Preis ist auch ein wenig gegenüber den Vorjahren angestiegen. Jede Tin kostet 38 US-Dollar, enthält aber auch pro Tin 6 DVDs. Viele Fans der Serie werden aber wahrscheinlich schon die seit einigen Jahren erhältliche spanische erste Staffel der Serie haben. Ansonsten ist es für Fans bei dem Preis eigentlich schon ein Muss. Erscheinungsdatum ist der 3. November. Die Tins können wie gehabt bei Amazon und allen gängigen Online-Händlern in den USA, Kreditkarte vorausgesetzt, vorbestellt werden. Sobald ein wenig mehr zum Bonusmaterial und der weiteren Ausstattung vorliegt, werden wir euch an dieser Stelle wieder informieren.
Danke soweit. In Ergänzung möchte ich noch erwähnen, dass im Wege der Promotion für den neuen Disney-Film A Christmas Carol, also die Weihnachtsgeschichte, ein Zug durch Amerika unterwegs sein wird, der in 40 verschiedenen Städten anhält und man dort einen ersten Eindruck des neuen 3D-Filmes A Christmas Carol erhalten kann. Ein neues interessantes Buch wird in diesem Herbst erscheinen und vielleicht erinnert sich der ein oder andere an das Buch bzw. hat es im Schrank stehen, A Behind the Dreams Look at Making Magic Real. Ein Imagineering Book, was wirklich in keinem Sammlerschrank fehlen sollte. Und im Herbst wird es hiervon eine zweite Ausgabe geben mit dem Namen A Behind the Dreams Look at Making More Magic Real. Dieses Buch lässt sich aktuell bei Amazon vorbestellen zum Preis von $37,80. Der Normalpreis beträgt $60. Es ist ein Hardcover-Buch und ich kann es jedem nur ans Herz legen. Einen Link dazu bringen wir gerne für euch in unseren Shownotes. Und noch einen Bericht, über den ich die Tage gestolpert bin, im Blog Disney and More. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Disney keinen Themenpark in Dubai baut? In einem Land, in dem Menschen Grundrechte verwehrt werden, in dem heute noch eine regelrechte Sklaverei zu finden ist und warum die meisten Projekte des ach so tollen Dubai-Landes gecancelt wurden bzw. temporär gestoppt wurden? Dann empfehle ich euch mal einen Blick in unsere Shownotes und dann dort zu dem Link zu einem Beitrag des gerade genannten Blogs, der durchaus sehr interessant ist. Viel Spaß beim Lesen. Der D23 Fanclub von Disney hat für diesen Sommer verschiedene Events ausgegeben. Das Schöne daran ist, die meisten sind umsonst. Das Unschöne daran ist, sie sind alle durchgängig in Amerika und wir europäischen Mitglieder haben da kaum eine Chance, daran teilzunehmen. Es sind zwar wirklich schöne Sachen, wie unter anderem eine Präsentation des neuen Up-Filmes in Los Angeles, eine kostenlose Vorführung, dann das vorhin in der Sendung schon erwähnte Flowers and Fireworks Celebration Event im Epcot. Dann gibt es verschiedene Events am Broadway. Dort kann man eine Supercalifragilistic Night erleben. Das heißt, man kann hier das Musical Mary Poppins sehen. Allerdings dafür muss man dann ein paar Dollar hinblättern. Dasselbe kann man auch in Chicago. Und man kann Preise gewinnen, wie zum Beispiel Eintrittskarten für The Lion King, der ja bald in Las Vegas brüllen wird. Darüber hinaus gibt es noch verschiedene Events in Los Angeles. Dort kann man eine Tour machen in den Walt Disney Studios and Archives oder zur Feier des 54. Geburtstages des Disneylands am 17. Juli mit verschiedenen Disney-Persönlichkeiten wie Tony Baxter oder Dave Smith und anderen an einer Diskussionsrunde in Anaheim teilnehmen. Im September gibt es eine besondere Präsentation bzw. eine Preview des neuen Disney Family Museums in San Francisco für die Mitglieder von D23. Wir hoffen, dass auch bald irgendetwas hier in Europa angeboten wird oder zumindest die Möglichkeit besteht, wenn wir dann auch im Oktober drüben sind, einmal die Vorzüge von D23 nutzen zu können. Bislang muss ich aber weiterhin sagen, für Mitglieder in Europa nicht geeignet. Das zweite Heft aus der Reihe Disney 23, das Mitgliederheft, ist auch schon mittlerweile herausgegeben worden. In Amerika war es Ende April der Fall. Ich muss leider zu meiner Schande gestehen, bis hier ist es noch nicht vorgedrungen. Ich kann euch also noch nichts darüber erzählen. Auch wenn im Internet schon verschiedene Berichte und alle Inhalte bekannt sind, so würde ich es doch lieber selber vorher einmal in der Hand gehalten haben, bevor ich mich dazu äußere. Es ist nur schade, dass so ein Heft 4 Wochen mindestens braucht, um von Amerika den Weg hierhin zu finden. Wenn man bedenkt, was man an Porto und Verpackung dafür gezahlt hat, ist das eigentlich schon fast eine Unverschämtheit. Das war es auch mit den News für diese Sendung. Ich denke, das war jetzt auch ausreichend. Und damit gehen wir rüber zu unserem Hauptteil und zu unserer neuen Sendung, unserer neuen Sendereihe Walt Disney World für Anfänger.
Your attention, please. The Walt Disney World Railroad, now boarding for a scenic trip around the Magic Kingdom. Board!
Heute Teil 1 von 6 Teilen. Das heutige Thema lautet: Was ist das Walt Disney World Resort überhaupt? Wie kommen wir dahin und welche Tickets sollten wir kaufen? Walt Disney selbst hat, als er sein Disneyland in Anaheim gebaut hat, nur daran gedacht, wie schön dieser Park doch sein kann, wie die Leute sich dort fühlen sollen, aber überhaupt nicht sich darüber Gedanken gemacht, wie das drumherum gestaltet ist. Und so kam es, dass um den Park herum Hotels aufgezogen wurden, Geschäfte und Restaurants eröffneten und effektiv dort mehr Geld verdient wurde als im Disneyland Park selbst. Walt hatte also eindeutig nicht nachgedacht, wie das Umfeld sich entwickelt und wollte diesen Fehler beim Bau eines nächsten Parks nicht noch einmal machen. So kaufte man unter einem falschen Namen eine Menge Land in Florida, genau das Land, was heute als Walt Disney World Resort bekannt ist, und zog dort ein komplettes, großes Freizeitpark-Resort auf. Anfänglich gab es dort nur das Magic Kingdom und ein paar wenige Hotels, die dort herum positioniert waren, wie zum Beispiel das Polynesian Village oder auch das Grand Floridian oder das bekannte Contemporary Resort. Leider erlebte Walt selber die Eröffnung des Parks nicht mehr und so war es an seinem Bruder Roy Disney am 1. Oktober 1971 den Park und damit die gesamte Disney World zu eröffnen. in Angedenken an seinen Bruder, machte übrigens Roy Disney kurzerhand aus dem geplanten Disney World die Walt Disney World. In den jetzt fast letzten 40 Jahren hat sich das Resort natürlich um einiges erweitert. Mittlerweile reden wir hier von 4 Themenparks, als da zum Beispiel wären das Magic Kingdom, Epcot, Disneys Hollywood Studios und der neueste Disneys Animal Kingdom. Dazu kommen 2 Wasserparks, Blizzard Beach und Typhoon Lagoon, insgesamt über 20 Hotelresorts, verschiedene Minigolfanlagen, den Downtown Disney Bereich, wo wir unter anderem einen Zirkus finden, den Cirque du Soleil, diverse Restaurants, insgesamt findet man im ganzen Resort über 300 Restaurants. Das ganze Areal selber ist doppelt so groß wie die Insel Manhattan oder für uns Europäer vielleicht etwas einleuchtender, so groß wie die Stadtfläche von Paris. Und gerade denen, die noch nie im Walt Disney World Resort gewesen sind, wollen wir hier ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Wer sich mit dem Gedanken beschäftigt, das Walt Disney World Resort zu besuchen, hat zumindest schon mal den ersten Schritt hinter sich gebracht. Und zwar hat er für sich schon innerlich eine Entscheidung getroffen, dass er gerne dorthin möchte. Die Frage ist jetzt, wo kann man das am besten buchen? Wo ist es am günstigsten? Welche Möglichkeiten habe ich? Hier fällt natürlich zuerst auf, so, wir haben ein Reisebüro und wir haben das Internet. Aber wo können wir jetzt wirklich am besten buchen? Wo erhalte ich tatsächlich die beste Beratung? Ohne Reisebüros schlecht machen zu wollen, Reisebüros sind in der Regel mit sehr kompetenten Mitarbeitern ausgestattet, aber es gibt natürlich viele spezifische Themen, die man im Reisebüro so einfach nicht ansprechen kann und auch nicht beantwortet bekommt, wie zum Beispiel in einem Disney-spezifischen Forum oder bei anderen Spezialisten im Internet, die sich mit diesem Thema auskennen. Wer der englischen Sprache jetzt hier auch nicht so mächtig ist, für den gibt es ein paar deutsche Plattformen, wo man sich Informationen holen kann. Im Internet sind dies zum Beispiel das Forum www.wdworld.de oder auch www.parkplaner.de. Der Betreiber des Forums zu Parkplaner hat übrigens auch ein Buch dazu herausgebracht, der Parkplaner zum Walt Disney World Resort, mittlerweile in der 3. Auflage bzw. in der 3. Ausgabe. Ein Link dazu ist auch auf unserer Seite zu finden. Und dieses Buch ist für den ersten Eindruck und eigentlich auch schon für die weitergehende Planung sehr zu empfehlen. Für diejenigen, die auch der englischen Sprache mächtig sind, die können sich zum Beispiel bei den berühmten Disboards, bei www.magic.com oder auch bei touringplans.com und dem dazugehörigen Buch, dem Unofficial Guide to Walt Disney World, wird jedes Jahr neu herausgebracht, Unmengen an Informationen holen. Nicht vergessen möchte ich auch den Passporter. Schaut mal unter www.passporter.com. Dort findet ihr unter anderem auch ein Forum und viele Informationen. Jetzt haben wir aber die Frage immer noch nicht beantwortet, wo, wie kann man jetzt am besten, am günstigsten buchen? Ihr wisst jetzt schon mal, wo ihr die besten Tipps und Informationen findet und wo ihr euch am besten beraten lassen könnt. Wie gesagt, tendenziell ist es mittlerweile so, dass man über das Internet beim Zusammenstellen der eigenen Reise am meisten Geld sparen kann, mit anderen Worten, am wenigsten ausgibt. Ein Tipp, der ganz aktuell aufgekommen ist, ist die Buchung über die englische Seite. Und zwar unter www.disneyworld.co.uk habt ihr die Möglichkeit, euch ein Komplettpaket zusammenstellen zu lassen. Allerdings geht es jetzt hier nur um den Aufenthalt im Walt Disney World Resort. Das heißt, ihr könnt dort buchen das Hotel, die Parktickets und etwaiges Essen. Die Preise liegen hier momentan tatsächlich um 20-30% unter den Preisen, die ihr in einem deutschen Reisebüro oder auch über amerikanische Reiseanbieter zahlen müsstet. Vornehmlich ist dies natürlich durch den für uns wirklich fantastischen Pfundkurs verursacht. Für einen Flug nach Florida bieten sich verschiedene Möglichkeiten an. Wer direkt nach Orlando fliegen möchte, der muss aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem Umstieg rechnen. Das heißt, ihr setzt euch dann hier in Deutschland in euren Flieger, fliegt dann nach New York, nach Atlanta oder zu einem anderen großen amerikanischen Flughafen, müsst dort einmal die Maschine verlassen, steigt in einen Flieger um und dann geht es weiter nach Orlando. Das ist mitunter etwas umständlich, weil ihr bei eurem ersten Anflughafen in den USA bereits durch die Immigration müsst. Das heißt, ihr müsst dort anstehen, ihr müsst kurz eure Daten erfassen lassen, wie dort wird ein Foto gemacht, es werden eure Fingerabdrücke genommen und dann müsst ihr direkt weiter zum nächsten Flieger, zwischendurch auch noch euer Gepäck aufnehmen. Das kann, wenn der Umstieg nur sehr kurz geplant ist, mit 30 bis 45 Minuten schon ins Auge gehen. Darum darauf achten, dass ihr hier genügend Zeit habt beim Umsteigen und, wenn es sich vermeiden lässt, am besten nach einem Direktflug suchen. Der wird allerdings kaum noch angeboten momentan von Deutschland aus. Darum sollte man sich eventuell auch Gedanken darüber machen, ob man nicht einen anderen Flughafen ins Auge fasst. Zum Beispiel mal nach Miami fliegen. Dann müsst ihr zwar mit dem Mietwagen nochmal 4 Stunden fahren, bis ihr in Orlando seid, aber ihr seht noch ein bisschen was von Amerika. Die Flüge nach Miami zum Beispiel über Air Berlin von Düsseldorf aus oder auch von München sind in der Regel um einiges günstiger als die Flüge direkt nach Orlando und stehen den anderen Flügen natürlich qualitativ an sich in nichts nach. Natürlich hat man wieder Mehrkosten hier für einen Mietwagen, sodass sich dann der günstigere Preis für den Flug wieder relativiert. Aber letztlich muss dies jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich bin ein Freund der Möglichkeit, erst nach Miami zu fliegen und sich dann noch ein paar Tage vorher im Süden von Florida umzuschauen, als tatsächlich nur ins Walt Disney World Resort zu fliegen, da es mir einfach zu schade ist, nur Disney zu sehen. Ich möchte auch gerne etwas von der amerikanischen Kultur, sofern man davon sprechen kann, erleben und ein bisschen mehr sehen eben, als nur die Maus und ihre Freunde. Um Preise zu vergleichen, bieten sich natürlich im Internet die bekannten Seiten an wie www.expedia.de, www.flug.de oder auch flugbörse.de. Seiten wie usa-reisen.de werden auch immer gerne genommen. Letztlich auch zu empfehlen ist es, sich einmal vorher im Internet nach den Flügen und Preisen zu erkundigen und dann das Reisebüro eurer Wahl zu kontaktieren, denn im Bereich Flüge wird das Internet wahrscheinlich immer ein wenig hinter dem Reisebüro anstehen. Letztlich ist es natürlich auch eine Frage des Vertrauens. Wenn jemand das Komplettpaket über das Reisebüro buchen möchte, steht ihm natürlich nichts entgegen. Dort hat man Sicherheit, man hat einen gewissen Grad an Beratung und man hat vor allem eins, einen Ansprechpartner für alle Bereiche. Vielleicht ist dies für die erste Reise ins Walt Disney World Resort nicht verkehrt. Nachdem wir jetzt den Flug gebucht haben, machen wir uns Gedanken, was brauche ich denn jetzt überhaupt da vor Ort? Was will ich da machen? Möchte ich jetzt dort in einem Hotel wohnen und welche Vorteile bringt mir das? Oder wohne ich außerhalb? Was bringt mir das alles? Um es kurz und knapp zu erwähnen, es gibt 2 Möglichkeiten, außerhalb des Parks zu wohnen. Dazu braucht man dann allerdings wieder einen Mietwagen, um zu den einzelnen Parks zu kommen, oder ein Hotel mit einem Shuttle-Service. Bleibt man im Resort, dann hat man die Möglichkeit, das Disney-eigene Verkehrssystem zu nutzen und man kann Gebrauch machen von den Extra Magic Hours. Das bedeutet, man kann entweder vor den regulären Öffnungszeiten oder nach den regulären Öffnungszeiten länger im Park bleiben. Dadurch hat man die Möglichkeit, in kurzer Zeit sehr viel mehr zu sehen, als wenn sich am Tag wirklich alle Besucher auf einmal im Park stauen. Natürlich sind die Unterkünfte im Walt Disney World Resort ein wenig teurer. Wir kommen darauf im Detail noch in einem unserer nächsten Teile ganz genau zu sprechen. Aber ich denke, um sich jetzt mal einen ersten Eindruck zu verschaffen, ob man jetzt außerhalb oder im Resort wohnen möchte, sollte diese Aussage hilfreich sein. Das heißt also, die Buchung eines Hotels außerhalb, dafür spricht der günstigere Preis. Allerdings hat man längere Fahrzeiten. Man muss auch die Parkkosten von $12 pro Tag, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, kalkulieren. Wenn man im Resort wohnt, entstehen keine Parkkosten. Auch wenn man einen Mietwagen hat und im Resort untergekommen ist, kann man kostenlos die Parkplätze des Resorts benutzen. Wer außerhalb wohnt und Gebrauch von einem Shuttlebus machen möchte, sollte sich vorher ganz und gar im Klaren darüber sein, dass diese Busse zu festen Zeiten verkehren und manchmal abends so früh wieder zurückfahren, dass man das Abendprogramm der einzelnen Parks, wie zum Beispiel Feuerwerke oder Shows, nicht mehr sehen kann. Darum meine persönliche Empfehlungen: Finger weg von den Shuttlebussen. Natürlich gibt es auch andere Erfahrungen, aber wer so viel Geld für einen Urlaub ausgibt, dem sollten letztlich $100 bis $150 pro Woche extra für einen Mietwagen auch nicht unheimlich kratzen. Nachdem wir uns jetzt überlegt haben, wo wir übernachten werden, stellt sich die Frage, was für Tickets brauchen wir überhaupt? Was möchten wir im Park sehen? Möchten wir nur die 4 Hauptparks sehen oder möchten wir auch die Wasserparks sehen? Welche Vor- und Nachteile bieten die einzelnen Tickets? Unter anderem gibt es hier die Möglichkeit, die Magic Your Way Tickets zu buchen, direkt über Disney oder einige der vielen Anbieter. Ich persönlich empfehle immer gerne, die Tickets direkt über disneyworld.com zu buchen, denn hier kann man für ein paar Dollar, 14 sind es momentan insgesamt, sich die Karten per Express gleich nach Hause schicken lassen. Bei anderen Anbietern spart man vielleicht den ein oder anderen Cent am Ticket selber, aber der Versand nach Deutschland ist entsprechend teurer, um die $30 oder überhaupt nicht möglich und man muss die Tickets dann erst noch umständlich vor Ort in einem der Büros dort abholen. Dieses Problem entfällt natürlich, wenn man ein Komplettpaket bucht, übers deutsche Reisebüro, klar, oder auch direkt über die englische Disney-Webseite oder die amerikanische. Dann bekommt man seine Tickets bei Ankunft am Hotel beim Check-in direkt ausgehändigt. Somit ist natürlich Komplettbuchung, ganz egal in welchem Zusammenhang, die günstigste Möglichkeit, vielleicht nicht unbedingt preislich, aber zumindest vom Komfort her. Wer das erste Mal die Parks besucht, sollte vielleicht auch bedenken, dass man das Parkhopping noch nicht unbedingt braucht. Man geht also hin, hat sein 4, 5, 6, 7 Tagesticket. Man kann zwischen 1 und 10 Tagesticket alles wählen beim Magic Your Way Ticket und hat dann die Möglichkeit, diese Tickets innerhalb von 14 Tagen zu nutzen. Die Parkhopper-Funktion, die oben drauf kommt, ist die Möglichkeit, zwischen den einzelnen Parks an einem einzigen Tag zu wechseln. Diese Extra-Funktion kostet aktuell noch einmal $50 auf das Ticket oben auf. Und wer darüber hinaus noch Wasserparks und mehr sehen möchte, der kann für noch einmal $50 genau diese Option noch einmal zukaufen. Eine Übersicht über die einzelnen Preise haben wir in unseren Shownotes verlinkt. Da kann dann jeder von euch einmal genau schauen, wie die Preise sich momentan bewegen und was für ihn das Beste ist. Die Empfehlung von unserer Seite aus ist für den Anfang, sich erstmal ein ganz normales Magic Your Way Ticket zu besorgen. Entsprechend nach der Anzahl der Tage, die man dort im Resort ist, das Ganze auch dann zu wählen und für den Erstbesuch erstmal ohne Parkhopper-Funktion vorzugehen. Wer genug Zeit hat und die Wasserparks und mehr sehen möchte, für den empfehlen wir natürlich die Zusatzoption. Hier kann man entsprechend der Anzahl der Besuche, die man in den einzelnen Themenparks hat, also 5, 6, 7, 8, 9, auch entsprechende Zusatzoptionen bekommen, beziehungsweise hat man in dem Falle. Das heißt, bei 5 Tagen habe ich 5 Optionen, bei 8 Tagen habe ich 8 Optionen. Mit diesen Optionen kann ich dann entweder einen Wasserpark besuchen oder zum Beispiel bei Disney Quest vorbeischauen, dem interaktiven Indoor-Spielraum oder Themenpark, wie man möchte, der im Downtown-Disney-Bereich zu finden ist, oder auch Disneys Wide World, ESPN's Wide World of Sports Complex besuchen. Wobei dies Dinge sind, die vielleicht bei einem Erstbesuch nicht unbedingt jeden gleich interessieren und von daher jetzt auch nur einmal ganz kurz angeschnitten werden. Wer wirklich Wert darauf legt, für den empfehlen wir dann noch einmal die ausführliche Literatur von den von uns vorhin genannten Webseiten oder Büchern, oder er stellt einfach mal die Frage auch gerne an uns und wir befassen uns dann näher damit. Eine nicht ganz unentscheidende Frage ist auch die, sind wir jetzt eigentlich mit oder ohne Kinder unterwegs? Mit Kindern ist es vielleicht sogar schöner, direkt in einem Disney-Hotel zu wohnen. Und gerade wenn zum Beispiel in der wirklich sengenden Hitze in Florida mittags etwas warm wird, ist es ganz schön, mit dem Kind dann mal schnell zum Hotel zurückgehen zu können, mal sich an den Pool legen zu können, sich ein bisschen entspannen zu können, als wenn man dann extra erst ins Auto steigen muss, zurückfahren muss. Wenn man ohne Auto unterwegs ist mit dem Shuttle-Service, ist es fast unmöglich, einfach kurz mal außerhalb zum Hotel zu fahren. Also das sind schon Dinge, die man beachten sollte bei der Planung eines solchen Urlaubs. Also mit Kind für den Erstbesuch bietet sich auf jeden Fall ein Disney-Resort-Hotel an. Das soll es jetzt erstmal für die erste Sendung, für den ersten Teil gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt die ein oder andere interessante Information aus den Berichten herausziehen können. Weiter geht es übrigens in der nächsten Woche ganz detailliert mit den Hotels on- oder off-site. Weitere Berichte werden dann sein, das Essen in Walt Disney World. Unter anderem geht es um den Dining Plan und die Advanced Dinner Reservations. Es geht dann im Detail nochmal um die Planung der Parkbesuche inklusive Wasserparks und Downtown Disney. Wir werden euch über die Guided Tours berichten und dann werden wir euch noch Tipps und Tricks rund um den Besuch vom Mietwagen übers Gepäck bis zum Shoppen geben. Ein Punkt, den ich gerade noch nicht genannt habe: Habt ihr euch eigentlich überlegt, wie lange ihr überhaupt da bleiben wollt? Ja, eine kurze Hausnummer: Man sollte planen fürs Magic Kingdom und für Epcot jeweils 2 Tage, um alles gesehen zu haben, fürs Animal Kingdom und Disneys Hollywood Studios etwa jeweils 1,5 Tage. Das heißt, 7 komplette Tage, um die Themenparks vollständig zu erleben, legen wir jedem von euch ans Herz. Abschließend möchte ich nochmal ein paar Worte über die Größe des Walt Disney World Resorts verlieren. Ich habe da ein paar ganz interessante Worte im Internet gefunden, die möchte ich euch eigentlich nicht vorenthalten. Erinnert ihr euch an den Film Monty Pythons Ritter der Kokosnuss? Als der Vater zu seinem Sohn sagt, alles was wir haben ist Sumpf, das ist was Orlando war in den 60ern. Sumpf, Sumpf und noch mehr Sumpf. Walt Disney kam vorbei und hat's einfach alles aufgekauft. Unter falschem Namen, sodass die Ortsansässigen keinen Verdacht schöpfen würden. Dann hat er es umgemodelt. Er hat Erde daraus gemacht. Er hat alles ausgetrocknet und ein riesengroßes Imperium daraus gegründet. Das Ganze basierend auf seiner Vorstellungskraft. In modernen Zeiten hätte man sich wahrscheinlich Sorgen gemacht über die ganzen Einwohner des Sumpfes, denn die waren ja nun alle letztlich sozusagen obdachlos. 1971 war es dann soweit. Walt Disney World eröffnete. Orlando wurde mit einem Mal zu einem riesengroßen Touristikzentrum, zu einem richtigen Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt. Alle wollten zu diesem riesigen Schloss, was dort mitten auf dem Sumpf gebaut war. Und je mehr Leute kamen, umso mehr wuchs das ganze Resort. Epcot kam 1982 hinzu, die Disney MGM Studios 1989 und dann 1998 Disneys Animal Kingdom. Und fertig sind sie mit all dem heute immer noch nicht. Es wird gebaut und gebaut, entwickelt und entwickelt. Hotels, Attraktionen und eigentlich auch die Anzahl der Mitarbeiter wächst stetig. Disneys Komplex dort unten ist einfach riesig. Stellt euch vor, es dauert bis zu einer Stunde, um von einem Park zum nächsten zu kommen. Diejenigen unter euch, die vielleicht nur das Disneyland Paris kennen, werden etwas verwöhnt sein. Dort geht man aus dem einen Park heraus, geht ein paar Schritte und in nicht mal 5 Minuten steht man schon im zweiten Park. Aber in Florida ist alles etwas anders, etwas größer, gigantischer, doppelt so groß wie Manhattan. Und bei einigen Resort-Hotels kann es sogar sein, dass man, um von einem Ende zum anderen zu laufen, mehr als eine halbe Stunde braucht. Also stellt euch das Ganze noch einmal vor und dann überlegt gut, wie viel Zeit ihr braucht, um das, was ihr sehen möchtet, auch wirklich sehen zu können. Jetzt freuen wir uns mit euch auf den zweiten Teil, wenn wir euch die Hotels genau vorstellen. Viel Spaß schon mal. Ein besonderer Dank geht übrigens an unsere Hörer Philipp für den Input und Alexandra für geduldiges Zuhören. Jetzt wollen wir doch mal wissen, was im Film- und DVD-Bereich in letzter Zeit passiert ist und schalten rüber zu Tim, der hoffentlich einiges zu berichten hat.
When you wish upon a star, makes no difference who you are.
From Hollywood comes the most exciting motion picture news. Walt Disney has released his first feature production.
Mickey Mouse becomes
a world of imagination, hopes and dreams.
In dieser Ausgabe gibt es gleich zwei Blu-ray-Reviews. Starten wir mit der aktuellsten Veröffentlichung aus dem Hause Disney, Bad Time Stories. Die Blu-ray mit DVD sowie die Solo-DVD ist seit 3 Wochen im Handel erhältlich und darf natürlich hier in den Maus-News nicht ausgelassen werden. Die Geschichte des Films hatten wir ja bereits in der Kino-Review in einer der letzten Ausgaben besprochen, daher hier nur ein kurzer Abriss. Skeeter Bronson alias Adam Sandler arbeitet als Hausmeister im ehemaligen Hotel seines Vaters, welches er laut Aussage des Managers ursprünglich übernehmen sollte. Bisher ist es aber nicht so weit gekommen. Er wird von seiner Schwester gebeten, auf ihre beiden Kinder im halbtäglichen Wechsel mit ihrer besten Freundin aufzupassen. Da Skeeter immer die Nachtschicht übernimmt, liegt es an ihm, den Kindern eine gute Nachtgeschichte zu erzählen. Auf wundersame Weise geschehen am anderen Tag genau die Dinge, die in den Geschichten erzählt wurden. Wenn auch immer ein wenig anders. Dies versucht Skeeter für sich und den Weg ins Hotelbusiness zu nutzen. Wie ich auch schon damals erwähnte, macht mir der Film einen riesen Spaß. Ich mag Adam Sandler, ich mag kitschige Storys und besonders mag ich kleine Nager mit Gastauftritten in Disney-Filmen. Stichwort Glubschi. Die einfindende Sandler kommt in dem Film nicht richtig auf Hochtouren und zeigt nicht wirklich das, was er kann. Schaue ich mir aber Produktionen wie Zoan an, gibt er meiner Meinung nach schon wieder viel zu viel. Es ist alles auf das junge Publikum abgestimmt und kann durchaus unterhalten. In Sachen Bild wird alles richtig gemacht. Alles ist scharf, selbst in den Hintergründen. Im Hellen wirkt das Bild manchmal ein wenig überbelichtet und in den Bedtime Stories alles ein wenig künstlich, was aber nicht zuletzt daran liegt, dass diese Teils im Computer entstanden sind. Es sind aber nach wie vor keine Störungen im Bild vorhanden. Im Tonbereich gibt es nichts Großartiges, hier und da ein paar Effekte, klar getrennte Dialoge und ein großartiger Soundtrack. Trotzdem hätte ich mir ein wenig mehr gewünscht, aber es ist und bleibt nun mal ein Familienfilm. Das Bonusmaterial. Wenn wir die Trailer und die DVD mal weglassen, dann bleiben noch zusätzliche Szenen, Pannen vom Dreh, ein kleiner Beitrag über Glubschi, der viel zu kurz ist, sowie 2 Featurettes. Da hätte man wesentlich mehr auf die Disc pressen können, denn dass dies alles ist, konnte ich erst gar nicht glauben. Daher ist dann auch wieder der Kaufpreis von knapp 30 Euro ein wenig hoch. Denn da ich die DVD nicht benötige, bietet mir die Disc neben dem Film kaum einen großartigen Mehrwert. Die Veröffentlichung erhält daher von mir mit allem Drum und Dran dennoch 7 von 10 Punkten. Daneben Bedtime Stories, bei mir auch High School Musical 3 neu ins Regal gewandert ist, möchte ich diese Veröffentlichung auch kurz besprechen. Der Film ist genau wie alle anderen aktuellen Disney Releases als Blu-ray-DVD-Edition sowie als DVD erschienen. Ich bespreche hier wie immer die Blu-ray. Der Inhalt des Films ist schnell erzählt. Das letzte Jahr an der Highschool ist für Troy und Gabriella angebrochen. Ihre Liebe wird dabei auf eine harte Probe gestellt. Beide haben Zusagen von unterschiedlichen Universitäten erhalten und sie zweifeln daran, ob ihre Liebe über die Entfernung Bestand haben wird. Außerdem weiß Troy nicht so recht, ob er, wie sein Vater es wünscht, auf ein Sportcollege geht oder doch eher in die künstlerische Richtung. Hinzu kommt, dass das Abschlussmusical ansteht, wo sich Ryan als Choreograf versucht und Sharpay wie immer versucht, alles zu tun, dass sie anstelle von Gabriella als Nummer 1 auf der Bühne steht. Somit also in Richtung Musik und Story nicht viel Neues, aber im Hinblick auf die ersten beiden Teile in Sachen Qualität um einiges besser. Man merkt schon, dass der Film für die große Leinwand und nicht den TV-Bildschirm produziert wurde. Die Tanzeinlagen sind um einiges bombastischer und die Kamerafahrten sowie Brennweite der Kamera hochwertiger. Die Songs sind auf gleichbleibendem Niveau. Storymäßig sieht man Ähnliches regelmäßig in Teenie-Komödien, aber eben nicht in Form eines Musicals. Wenn es für viele auch kitschig wirken mag, so finde ich den Aspekt, jungen Leuten das Musical näher zu bringen, doch wirklich toll, wenn man bedenkt, was teilweise heutzutage für Musik gehört wird. Demzufolge ist es auch nicht verwunderlich, wenn die Cast des Films am Ende den Film verlässt und sich vor dem Publikum verbeugt. Der Film, oder sagen wir eher die Filmreihe, nimmt sich selbst nicht zu ernst. Und das finde ich gerade gut, auch wenn ich in meinem Alter nicht unbedingt die Zielgruppe für den Film bin. Aber dennoch habe ich immer wieder meinen Spaß und freue mich schon auf den nächsten Film. Technisch ist die Blu-ray auf hohem Niveau. Das Bild ist klar und scharf zu erkennen, wirkt nur manchmal farblich ein wenig überdreht, dies ist aber sicherlich eher Absicht. Der Ton kommt in Dialogen und auch in den Songs klar rüber. Auch sind die Songs nicht irgendwo lauter wie das Gesprochene, sodass man nicht ständig die Anlage laut und leise drehen muss. Ein großes Manko, wie auch schon bei den ersten beiden Teilen, ist meiner Meinung nach die deutsche Untertitelung der Songs. Denn man kann sich nur den deutschen Untertitel für den gesamten Film, nicht aber nur für die Songs anzeigen lassen. Da der Film mit seinen 112 Minuten auch viele Dialoge beinhaltet, wirken die Untertitel hier nur störend. Eine Untertitelspur, wo die Dialoge ausgeblendet werden, wäre löblich. Ich konnte sie auf der Disc aber nicht finden. Das Bonusmaterial ist ausreichend. Es gibt eine Karaoke-Version des Films, Behind-the-Scenes, Musikvideos, Pannen vom Dreh und zusätzliche Szenen. Bei einem solchen Film braucht es nicht mehr. Mit knapp 30 Euro ist das Set zwar für das Gebotene recht viel, für Fans aber, denke ich, dennoch kein Hindernis, den Film ins Regal zu stellen. Ich vergebe für die Veröffentlichung mit allem Drum und Dran 6 von 10 Punkten. Auch im Kino hat sich seit der letzten Maus-News etwas getan. Ende April startete der Film Beverly Hills Chihuahua in den deutschen Kinos. Der Film handelt von der Chihuahua-Dame Chloe, die ein Luxusleben in Beverly Hills führt. Rachel soll auf den Hund aufpassen, während Härchen gerade nicht in der Stadt ist. Rachel und ihre Freundin fahren zusammen mit Chloe nach Mexiko, wo diese auch prompt verloren geht und sich schnell in einen Zwinger für Hundekämpfe befindet. Der Ex-Polizeihund Delgado hilft Chloe, sich hieraus zu befreien, ehe etwas Schlimmeres passieren kann. Allerdings gelangt der Organisator der Kämpfe an das Diamantenhalsband von Chloe und möchte nun den Hund einfangen, da er das dicke Geld wittert. Somit hetzt dieser seinen Kampfhund El Diablo auf Chloe. Delgado versucht, Chloe wieder nach Kalifornien zu schaffen. Dabei treffen sie auf eine diebische Ratte und einen Leguan, sowie auf die letzten noch freilebenden Chihuahuas, dessen Ursprung in der mexikanischen Geschichte liegt. Aber auch Rachel ist auf der Suche nach Chloe, um sie wohlbehütet nach Hause zu bringen. Was erwartet einen, wenn er ins Kino geht? Es liegt hier ein Tierfilm für die ganze Familie mit kindgerechten Gags vor. Die Tiere sind allesamt, bis auf die Ratte und der Leguan, echt. Lediglich die Lippenbewegungen sind mit dem Computer eingefügt worden. Die Qualität dieses Verfahrens ist sehr hochwertig und die Tiere perfekt dressiert und in Szene gesetzt. Die Darsteller, auch wenn eine Jamie Lee Curtis mitspielt, sind eher Nebensache. Ich weiß, dass der Film viele negative Kritiken bekommen hat, aber mein Gott, manchmal will ich einfach ins Kino gehen und unterhalten werden. Ich möchte Kitsch sehen. Natürlich ist der Verlauf der Geschichte und das Ende total vorhersehbar. Aber was erwartet man? Es ist ein Film für Kinder. Und sind wir nicht manchmal alle noch große Kinder? Warum nicht also seinen Spaß haben? Man darf einfach nicht mit der Erwartungshaltung ins Kino gehen, dass das eh alles unrealistisch und kitschig ist, denn dann ist man hier fehl am Platze. Disney hat schon immer Tierfilme im ähnlichen Stil produziert und auch dieser reiht sich stolz in diese Vielzahl ein, war ja doch in den USA ein großer Erfolg. Hoch anrechnen muss man auch, dass am Ende des Films ein kurzer Einspieler kommt, der die Zuschauer darauf aufmerksam macht, welche Verantwortung man übernimmt, wenn man sich ein Haustier zulegt und sich ausreichend informieren sollte. So etwas in bewegten Bildern zu zeigen und nicht nur mit einem kurzen Satz nach dem Abspann ist großartig und rechne ich Disney sehr hoch an. Ich hatte auf alle Fälle meinen Spaß mit diesem Film und ich glaube, wenn ihr ihn euch mit dem Unterhaltungsaspekt anschaut, vielleicht sogar in Begleitung eures Sprösslings, dann werdet auch ihr euren Spaß haben.
Und jetzt gehen wir dann aber auch mal rüber nach Paris und schauen, was Tim uns dort von seinem Besuch an Informationen mitgebracht hat.
It's Mickey's Magical Party Time. Everybody's ready, it's time to play.
It's Party Time! Yeah!
Anfang Mai, nämlich vom 4. bis 8. Mai, war ich über meinen Geburtstag hinweg für einen Besuch im Disneyland Resort Paris. Oder sollte ich lieber sagen, zu Mickey's Magical Party? Gewohnt haben wir wieder im B&B Hotel in Bussy St. George und war in Begleitung meiner Frau, meinem Sohn und meiner Schwiegermutter. Wir hatten herrliches Wetter und es war auch nicht allzu voll, da die Tage ja unter der Woche lagen. Es war zwar um einiges voller als noch im Januar, aber dennoch angenehm. Kommen wir zum eigentlichen Reisebericht, der diesmal doch ein wenig kritisch ausfällt. Die Attraktion und die Atmosphäre des Parks kennen die meisten. Daher gehe ich hier nur auf die Neuerungen im Park ein und das sind die Shows anlässlich Mickeys fantastischem Fest. Dass mir persönlich die Banner an den Lampen der Main Street überhaupt nicht gefallen, ist kein Geheimnis mehr und ich stehe, denke ich, mit dieser Meinung auch nicht alleine da. Die neu gebaute Bühne am Central Plaza vor dem Schloss passt sich optisch sehr gut ans Geschehen an. Das war es dann aber auch schon. Was man aber geboten bekommt, finde ich einfach nicht Disney-like. Mickey feiert hier seine Party mit vielen anderen Charakteren, die sich in die verschiedenen Himmelsrichtungen der Bühne verteilen und einen Song nach dem anderen tanzen. Hier wird auch mit Songs wie Stayin' Alive und der passenden Choreografie nicht gespart, da sich so eine aber von Wendy und Peter Pan sowie Goofy und Pluto nicht unbedingt sehen möchte. Das soll nicht länger ein Geheimnis sein. Einige Kinder finden dieses sinnlose Herumgetanze vielleicht toll. Auch der Theme-Song ist vielleicht nicht schlecht. Doch dies ist einfach keine Show. Egal wo man steht, irgendwo verpasst man etwas. Und das ist auch der Punkt. Ich muss stehen. Am besten noch 30 Minuten vor der Show da sein, damit ich mit meinem Kind auf den Schultern auch noch was sehen kann. Und mir dann 15 Minuten das Fiasko zu geben. Aber das ist noch nicht alles. It's dance time with Stitch. Stitch landet mit seinem Raumschiff und seiner Crew aus Tänzern und Rollerbladern, um dort erstmal ein paar schöne Platten aufzulegen. Natürlich müssen wir mittanzen auf aufgedruckten Farbfeldern auf dem Boden, damit das Raumschiff 100% Satisfaction erlangt, um wieder starten zu können. Dass kaum jemand mitgetanzt hat, brauche ich fast schon gar nicht zu erwähnen. Irgendwie weiß man auch nicht, wo man stehen soll. Die vier Podeste sind im Kreis um das Raumschiff angesiedelt. Steht man seitlich, sieht man die Hälfte der Tänzer, aber kaum was von Stitch. Steht man vorne vor dem Raumschiff, sieht man die Tänzer so gut wie gar nicht. Sorry, die Show ist ein Witz. Keine sonderlich gute Choreografie und ein französischer Greis im Gymnastikanzug, der hin und her bladet. Da dachte ich doch ehrlich, es gibt eine neue Parade in den Studios. Wir stellen uns an die Paradestrecke und die Hälfte der Autos mit den Charakteren fahren vorbei, parken dann aber alle am Place des Stars. Wo diese, und jetzt kommt die ganz große Überraschung, natürlich auf der Bühne am Tanzen sind. Ich will gar nicht wissen, wie veralbert sich die Leute fühlen, welche seitens der Tonstudios stehen, 2 Minuten ein paar Autos sehen und schon ist in der Ecke der Spaß vorbei, weil Stars and Cars eben keine Parade, sondern nur eine anders verpackte Tanzshow ist. Als nächstes wollten wir natürlich auch Playhouse Disney sehen. Die Show ist für die Kleinen wirklich prima. Es tauchen Charaktere der Serien Mickey Mouse Wunderhaus, meine Freunde Tigger und Pooh, Meister Mannys Werkzeugkiste und den kleinen Einsteins auf. Alles ist sehr schön kindgerecht gemacht und die Kinder tanzen und hüpfen wie auf Knopfdruck mit. Manko ist ein wenig, dass es keine Bestuhlung oder Bänke gibt. Alle, auch die Erwachsenen, sitzen auf dem Boden. Was dabei rauskommt, überall durcheinander Erwachsene und Kinder sitzen zu haben, kann sich jeder vorstellen. Weder Erwachsene noch Kinder können gut sehen. Besonders nicht, wenn ständig die Erwachsenen ihre Fotoapparate in die Höhe halten. Wie wäre es einfach so wie bei Stitch Live? Die Kinder nehmen vorne auf dem Teppich Platz und die Erwachsenen verziehen sich nach hinten auf die Bänke. So sehen alle gleich viel, die Kinder sind unter sich und werden von den Erwachsenen nicht gestört. Irgendwie kam es mir bei unserem Besuch aber immer so vor, dass alles schief ging oder ich einfach nach meiner Enttäuschung zu stark auf Mankos geachtet habe. Fastpass ist beispielsweise ein tolles System, aber auch nur dort, wo es Sinn macht.
Macht es Sinn, in der Fastpass-Schlange bei Buzz länger zu warten als in der regulären, weil man ja eh in die gleiche Schlange vor dem Gebäude eingereiht wird? Oder bei Space Mountain ein Ticket zu ziehen, um dort in die Schlange zu kommen, wo eh noch keine ist und ich auch noch nie eine bis zu diesem Punkt erlebt habe? Nein, das macht keinen Sinn. Lediglich bei Fahrten wie Big Thunder Mountain oder Peter Pan's Flight sehe ich einen Mehrwert an diesem System. Ansonsten ist es in Paris total überflüssig. Ich weiß ja nicht, wie es in den USA ist. Gehen wir doch einfach was essen im Encoulisse. Nachdem wir in der Schlange 10 Minuten gewartet haben, bis die zwei Pärchen vor uns fertig waren, wurde uns noch gesagt, wir sollen eine Kasse weitergehen, da man nun schließt. Hallo? Geht's noch? Schade, dass mein Englisch nicht so perfekt ist, sonst hätte ich, glaube ich, darauf besser reagieren können. Das kann doch aber den Spaß nicht verderben, also am nächsten Morgen einfach mal eine halbe Stunde vor Öffnung zum Resort, damit man zu den ersten bei Crush in der Schlange gehört. So viel dazu. Der Park öffnet ja eh eine halbe Stunde eher und die Schlange reichte schon wieder bis zur World of Disney Animation. Etwas später stellten wir uns dennoch an. Nach 60 Minuten Warten waren wir dann bereits im Gebäude, bis mal wieder die Durchsage kam, dass die Attraktion gerade technische Probleme hat. Nach weiteren 15 Minuten wurde die Bahn dann geschlossen, um 10 Minuten später dann wieder zu öffnen. Anstelle zumindest den Leuten im Gebäude eine kleine Entschädigung, wie zum Beispiel ein Ticket für eine direkte Fahrt oder ähnliches, in die Hand zu drücken, wird sich einfach darauf verlassen, dass man sich ja eh wieder für 90 Minuten dort anstellt. Die Liste kann noch gut weitergeführt werden, aber ich denke, der Bericht sprengt jetzt schon den Rahmen. Wir hoffen, bei unserem nächsten Besuch einen besseren Eindruck zu bekommen, denn wäre ich Erstbesucher gewesen, wäre dies mein erster und letzter Besuch. Als Fan oder Dauerbesucher war es einer von vielen, wovon man einiges sicherlich gerne in der Erinnerung vergessen kann. Also bis an Halloween Disneyland Paris. Wir haben dich trotzdem lieb.
Hört sich gut an. Vielen Dank, Tim. Und jetzt nehme ich euch einmal mehr mit auf dem Weg nach Orlando. 5 Minuten auf dem Weg nach Orlando. Nachdem wir in der letzten Ausgabe für euch schon mal den Anfang zusammengefasst hatten, hat sich in der Zwischenzeit eine ganze Menge getan. Wir hatten Flüge gebucht, wir waren ursprünglich mal davon ausgegangen, mit 4 Personen rüberzufliegen und wir hatten auch schon ein kleines Townhouse in der Nähe von Kissimmee gebucht und wie es dann der Zufall oder das Unglück so möchte, ist eine Person jetzt abgesprungen. Das heißt, wir stehen jetzt da und überlegen, was machen wir zu dritt mit dem Townhouse. Es ist zu groß, es ist zu teuer. Wollen, können wir uns das noch leisten? Na, und so haben wir gerechnet und gesagt, okay, gut, in Ordnung. Dieses Townhouse ist zu teuer für dasselbe Geld und sogar noch einiges weniger. Können wir direkt bei Disney wohnen. Das bringt uns einige Vorteile. Und warum sollen wir von diesen Vorteilen nicht Gebrauch machen? Also sind wir jetzt in den letzten Tagen hingegangen und haben unser Hotel umgebucht. Wir haben uns über einen Freund in den USA jetzt im Pop Century ein paar Nächte reservieren lassen. Freund aus den USA, aus dem einfachen Grunde, er arbeitet für die Walt Disney World Gesellschaft und bekommt dann ein paar Prozente, die er auch an Freunde und Bekannte weitergeben kann, was uns natürlich sehr, sehr freut und von dem wir gerne Gebrauch machen. So, und jetzt haben wir aber natürlich ein paar Probleme drumherum. Das heißt, wir hatten natürlich alles schon so abgestimmt darauf, dass wir zu viert unterwegs sind. Wir hatten unsere Route geplant, wir hatten Hotels schon reserviert unterwegs und mussten all das über den Haufen werfen. Das hat für mich jetzt den Vorteil, ich muss euch nicht weiter über die Pläne berichten, die wir alle schon mal geschmiedet haben, sondern kann jetzt einfach wieder ganz normal von vorne anfangen. Das bedeutet jetzt, nachdem wir dann angekommen sind in Florida, werden wir, was wir uns zuerst überlegt hatten, nicht nach Key West runterfahren. Wir wollten halt ganz gerne noch ein bisschen was dann von den USA sehen und haben uns überlegt, gut, wir sind jetzt zwei Erwachsene mit einem Kind, sind noch unterwegs, was gucken wir uns am besten an, was können wir am besten schauen. Key West ist mit Kind jetzt nicht unbedingt das Beste für einen Tagesausflug und haben gedacht, okay, prima, bleiben wir zwei Nächte erstmal in Miami, gucken uns dort ein bisschen um, werden eventuell die Miami Duck Tours mitmachen, werden da ein bisschen Ocean Drive entlang spazieren und einfach uns erstmal einen Tag regenerieren und versuchen, dem Jetlag vorzubeugen, wobei man ja bei der Hinfahrt da eigentlich weniger Probleme mit hat. Ja, haben wir dann ein relativ günstiges Hilton Hotel in der Nähe des Flughafens gefunden, günstig ist schon fast untertrieben, das ist also fast schon billig zu nennen, muss man sagen. Und werden da erstmal zwei Tage bleiben, bevor wir dann ab in die Everglades düsen. Ja, und da bin ich selber schon oder noch ganz gespannt, was uns da überhaupt einfällt. Also der ein oder andere weiß es vielleicht, ich bin zwar ein großer Freund von Disney World, finde Florida aber insgesamt mitunter ja sehr langweilig. Also ich bin zwar schon des Öfteren dort gewesen, aber es ist landschaftlich alles doch sehr, sehr ähnlich und selbst die Everglades und auch andere Ecken sind zwar schön und nett, aber ganz bestimmt nicht aufregend. Ja, und so haben wir so ein bisschen hin und her überlegt, was wir da überhaupt machen können, ob man da vielleicht mal so eine Bootstour machen kann oder was sich da wirklich anbietet. Wir sind noch nicht so ganz uns im Klaren darüber. Vielleicht wisst ihr ja irgendwas und könnt uns noch ein paar Tipps geben. Ihr wisst ja, E-Mail an info@mausnews.net. Wir freuen uns über alle Tipps und Vorschläge. Ja, dann geht's von den Everglades aus dann weiter Richtung Fort Myers. Und da werden wir dann auch zwei Tage erstmal bleiben und ein bisschen die Gegend da erkunden, bevor wir uns auf den Weg ins Disney World Resort machen. Ja, das war jetzt mal für euch der grobe Abriss dessen, was wir überhaupt so vorhaben und auch dessen, was in den letzten Tagen passiert ist. Das heißt, dass unsere Reisegruppe geschrumpft ist und wir jetzt auf der Suche nach neuen Ideen sind, da wir die alten komplett umschmeißen mussten. Naja, damit sind die 5 Minuten jetzt aber auch schon wieder um und beim nächsten Mal geht es ein bisschen weiter an die Details, was wir dann dort machen und vielleicht wissen wir bis dahin auch schon mehr, was wir zum Beispiel in Everglades oder auch an anderer Stelle unternehmen wollen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, mir zu lauschen und damit gebe ich jetzt ab zur nächsten Kategorie. Nur für Sabine. Pirates of the Caribbean heißt eine bekannte Attraktion in den Disney-Parks. In einer der älteren Sendungen haben wir für euch schon einmal die Attraktion von innen beleuchtet, sind mit euch in Paris durchgefahren. Und heute gibt es auf besonderen Wunsch von Sabine ein paar Takte der Musik zur Attraktion. Den speziellen Sabine Maus News Mix. Viel Spaß beim Zuhören.
party's yo-ho. Moe Ryan, embezzle, and even hijack. Stand up, me hearty's yo-ho. Char in flame and ignite. Stand up, me hearties, yo-ho. We burn up the city, we're really a fright. Stand up, me hearties, yo-ho. We're rascals and scoundrels and villains and knaves. Stand up, me hearties, yo-ho. We're jokers and black sheep and really bad eggs. Stand up, me hearties, yo-ho.
Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. We pillage and plunder and rifle and loot. Drink up, me hearties, yo-ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearties, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. We export, import, pilfer, and sack. Drink up, me hearties, yo-ho. Maraud and embezzle and even hijack. Drink up, me hearties, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me.
We rifle and loot, drink up, me hearties, yo-ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearties, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. We extort, we pilfer, we pilch and sack. Drink up, me hearties, yo-ho. Maraud and embezzle and even hijack. Drink up, me hearties, yo-ho.
Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. We pillage, we plunder, we rifle and loot. Drink up, me hearties, yo-ho.
We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearties, yo-ho.
Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me.
We extort and pilfer and pilch and sack. Drink up, me hearties, yo-ho.
Maraud and embezzle and even hijack. Drink up, me hearties, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. We kindle and char in flaming ignite. Drink up, me hearties, yo-ho. We burn up the city, we're really a fright. Drink up, me hearties, yo-ho. We're rascals, scoundrels, villains, and knaves. Drink up, me hearties, yo-ho.
We're devils and black sheep, really bad eggs.
Drink up, me hearties, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. We're beggars and blighters and ne'er-do-well cats. Drink up, me hearties, yo-ho. I would run on by our mommies and dads. Drink up, me hearties, yo-ho.
Übrigens, wusstet ihr schon, dass der Disney Store im internationalen Flughafen von Orlando mehr Umsatz macht als jedes andere normale Geschäft im Walt Disney World Resort?
Long before the old Model T, round about the turn of the century, folks discovered a barrel of fun.
Boom, 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 boom.
Taking pictures by the light of the sun. Smile, hug, look at the camera.
Hold your breath and say cheese.
Cheese, little did they realize back then. They were.
Und damit nähern wir uns dem Ende der heutigen Sendung, geben euch noch einen kurzen Ausblick mit auf den Weg. Die Folge 16 ist geplant für den 14. Juni. Es kann aber auch sein, dass sie erst am 21. Juni erscheint. Wir werden euch hierzu kurzfristig über den Twitter-Account, eventuell auch direkt auf der Internetseite unter mausnews.net noch eine Info geben. Das ist abhängig von verschiedenen Terminen. Und da dieses ganze Projekt ja hier rein ja, aus Spaß gemacht wird, wir nichts dabei verdienen und auch noch einem normalen Leben nachgehen, lässt sich das momentan etwas schwer planen, da auch andere Projekte momentan anstehen und Zeit brauchen. Wir werden euch wieder aus dem Bereich Walt Disney World für Anfänger diesmal intensiver die Hotels on- und off-site vorstellen. Wir nehmen euch wieder mit auf dem Weg 5 Minuten nach Orlando und bringen euch die üblichen News, Informationen zu Filmen und Co. Ja, das war's dann aber auch wirklich für heute. Ich sage tschüss, haltet die Ohren steif und wir hören uns dann in 3 bis 4 Wochen wieder. Macht's gut!
Now we shoot whatever we see.
Night or day in color photography. Candid shots of baby at play.
Photo finishes.
And tigers at bay. Hey, don't look into the camera, let's be natural, please. And with every single shot we take, we are making memories. Making memories, making memories. Taking pictures is making memories. Catching little pieces of time.